Dilla was a rebel, you know what I'm saying?
Sportphysio Talk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl. Ein herzliches Hallo zur neuen Folge des Sportphysio Talks. Typische Sätze, die man in der Praxis oft mal hört, wenn man mit, ich sage jetzt mal, Hobby- oder Amateursportlern, Sportlerinnen zu tun hat, dann hört man da gerne so Sachen wie so Kreuzbandriss, ja, nach 6 Monaten kann ich eh wieder spielen, Supinationstrauma, ja, 6 Wochen, dann geht eh wieder alles, beim Ziergall 2 Wochen Pause oder bei einer Schulter, bei einer Labrum-Läsion, inklusive OP, dass man dann nach 3 Monaten eh auch wieder Tennis spielen und alles machen kann. Das sind Sätze, die natürlich sich jetzt bei ja, vielen Hobby- und ambitionierten Amateursportlern und Sportlerinnen sich halt einfach eingebrannt haben, wenn man das so aus den Medien kennt, aus dem Profisport sozusagen, wo dann halt wirklich Leute dann nach einem Kreuzbandriss oft schon nach 5 Monaten wieder da sind. Und da stellt sich dann natürlich für die Frage oft einmal oder kriegt man dann in der Praxis halt oft, dass die Sportler ja schneller heilen, weil die ja rund um die Uhr versorgt sind und alles bekommen. Und auf diese Aussagen oder auf diesen Glaubenssatz würde ich in der heutigen Folge näher darauf eingehen und ein bisschen besprechen, was da vielleicht so die Vorteile sind, die ein Sportler oder eine Sportlerin mit sich bringen, aber vielleicht auch die Nachteile aus dem Ganzen und wie man das dann sozusagen seinen Patienten und Patienten dann einfach auch erklären kann, dass es vielleicht doch nicht so ist oder vielleicht nicht auf alle zutrifft. Und genau, das werde ich heute besprechen. Ich sage schon mal viel Spaß mit der heutigen Folge. Also heilen Sportlerinnen schneller als normale Patienten oder als Amateursportler, Sportlerinnen? Die klare Antwort ist auf jeden Fall nein, weil Sportlerinnen sind in dem Fall auch nur Menschen wie du und ich, haben dieselbe Anatomie, vielleicht mit ein paar besseren Voraussetzungen, auf die ich dann später auch noch eingehe, aber auch die Biologie oder die Rekonstruktionen, die einem Sportler oder Sportlerin zur Verfügung stehen, sind ja im Endeffekt dieselben Operationsmethoden, die auch ein Amateur oder ein Hobbysportlerin bekommen kann. Der Unterschied oder der vielleicht größte Unterschied ist einfach, dass bei einem Sport oder Sportlerin dann oft der Körper einfach auch jahrelanges Training gewohnt ist und bei vielen Hobbyathleten oder Amateuren, die kommen dann auch oft erst in der Reha wirklich so mit Krafttraining, mit intensivem Krafttraining mehrmals die Woche auch in Kontakt. Also es ist mittlerweile muss ich sagen, wird es deutlich besser. Da auf jeden Fall ein Dankeschön an die sämtlichen Sportwissenschaftler und Sportwissenschaftlerinnen, an den ganzen Jugendakademien oder Jugendnachwuchszentren, die da doch immer mehr dieses Krafttraining auch schon bei 15 oder ab der U15 im Fußball jetzt zum Beispiel, aber da einfach auch schon im Jugendalter mit auch Krafttraining beginnen. Und das ist einfach für die spätere Karriere, wenn es einmal zu einer Verletzung kommt oder zu einer längeren Pause, dann hilft dir das, wenn du die Techniken der Übungen kennst, dein Körper kennt einfach diese Belastung und das hilft dir dann und da geht es definitiv in eine gute Richtung. Aber wenn ich da jetzt so ein bisschen, weiß ich nicht, die ganzen 80er und Anfang 90er Jahre noch hernehme, da haben viele oft nie Krafttraining gemacht oder einfach nur selber im Fitnessstudio Oberkörper trainiert, aber für die Beine nichts, weil sie sich dachte, ja, das mache ich eh beim Basketball, das mache ich eh beim Fußball oder Handball, ja, trainiere ich nur oben, das passt eh alles, ja. Und dann kommen die aber wirklich erst in der Reha oft, machen die dann das erste Mal richtig Kniebeugen, Deadlifts und alles, was dazugehört, ja, oder explizite Schulterübungen. Und das ist dann für die auch oft neu, dass die diese Bewegungen dann auch oft zuerst einmal erlernen müssen und der Körper das einfach auch für sich erfahren muss, dass diese ganze intramuskuläre Koordination da einfach auch besser abgestimmt ist. Und es kommt gar nicht so selten vor, dass man da eben das so Sätze hört wie, boah, ja, Kniebeugen habe ich noch nie gemacht, so richtig mit Gewicht und so weiter und so fort. Und gerade in der Reha geht es ja auch darum, dass man da an Maximalkräfte kommt sozusagen. Und das ist definitiv so ein Ding, wo schon einmal bei Sportlern oder bei Profisportlern vielleicht so der Unterschied ein bisschen da ist, dass die das einfach gewohnt sind, jahrelanges Training, der Körper kennt das, dass diese Belastung ist. Ich gehe dann später auch noch ein auf diesen Muscle Memory Effekt, der einfach in der Muskulatur da ist, wenn man länger schon über einen längeren Zeitraum auch Krafttraining absolviert. Und das ist einfach so also eine der möglichen Erklärungsmodelle, warum das oft einmal so wirkt, dass Sportler und Sportlerinnen dann vielleicht schneller heilen oder schneller wieder fit sind. Ja. Wie gesagt, grundsätzlich, ja, das stimmt schon, der Leistungssportler oder Profisportler haben den Zugang dazu, dass sie wirklich mehrere Stunden am Tag physiotherapeutische Betreuung haben. Und das ist für viele auch dann der Grund, warum die auch schneller wieder zurück sind. Ja. Ich meine, könnte man jetzt annehmen, dass dem so ist, ja, aber selbst im Profi-Settings, ja, also ich sage jetzt einmal, natürlich gibt es Vereine, wo einfach ein höheres Budget da ist und da wird das tatsächlich auch sein, dass man vielleicht am Tag 4 Stunden in der medizinischen Abteilung ist oder länger, ja. Aber grundsätzlich, der Sportler kann auch nicht 8 Stunden am Tag trainieren in der Reha. Ja. Es geht eher dann vielleicht um das Ganze rundherum, was da sozusagen dabei ist. Also dass das einfach nicht nur 8 Stunden lang Training ist, sondern in der Regel hat man bei vielen Sportvereinen dann eben auch modernste Gerätschaften, die einfach unterstützend eingesetzt werden. Im Zuge der Reha gibt es einfach auch immer wieder Regenerationseinheiten. Ja? Das heißt, die sind dann am Nachmittag vielleicht nicht beim Physio oder so, sondern sind dann vielleicht beim Masseur und kriegen dort halt einfach eine Stunde Behandlung aus der Massagegeschichte. Ja? Und das sind einfach so die Dinge, die natürlich jetzt die Wundheilung nicht beschleunigen, aber sie helfen, diese quasi wirklich bestmöglich zu unterstützen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Hauptgrund, warum vielleicht Profisportler dann früher auch wieder bei 100% sind. Ja, dass sie vielleicht nicht 100% gesund sind, ist das eine, gehe ich noch später drauf ein, aber dass sie zu 100% auch wieder so voll im Saft sind und einfach die Kraft haben, spritzig sind, einfach die Abläufe gut ablaufen von der koordinativen Seite. Und das sind so die Dinge, das, was halt beim Hobby-Amateursportler dann vielleicht auf Dauer, der steigt dann vielleicht nach 7 Monaten so wieder ins Training ein, aber bis der dann wirklich wieder auf dem Niveau ist, dass er da voll spielt und sagt, okay, jetzt bin ich wieder da, wo ich vor der Verletzung war, das kann dann einfach auch bis zu 12 Monate oder länger dauern und diese Zeit muss man sich auch geben, sage ich mal. Ja, und das ist eigentlich auch wichtig, dass man das auch berücksichtigt zu dem Ganzen. Was sind jetzt so die Vorteile, die jetzt ein Sportler oder eine Sportlerin mit sich bringt, wenn sie jetzt in einem professionellen Setting sozusagen ist? Es gibt natürlich auch da Riesenunterschiede. Natürlich kannst du jetzt nicht vergleichen eine Akutversorgung bei einer, weiß ich nicht, Manchester City im Vergleich, wenn ich jetzt eine Leistungssportlerin bin, die in einer Randsportart tätig ist, aber trotzdem einfach jeden Tag vielleicht 3 Einheiten hat und die dann auch trotzdem jetzt nicht ein Millionenbudget hinter sich hat. Ja. Also selbst da gibt es schon gravierende Unterschiede im Leistungssport. Und wie soll das jetzt dann auch, und wenn man das jetzt noch einmal umsetzt auf den Hobbysport, da ist das ja noch einmal ein Unterschied zu dem, vielleicht jetzt nicht Top-Notch-Sportverein, der einfach Millionenbeträge hat, sondern wenn man sich da vielleicht einmal vergleicht mit einer Randsportart, ja, also sei es mal jetzt, keine Ahnung, jetzt als Beispiel bei mir auch immer, wenn ich jetzt, was wir in der Praxis halt haben, also mit von Anfang von Beachvolleyball bis hin zu Kajak und so, das ist halt einfach jetzt, die haben jetzt auch keine Millionenbeträge hinter sich, aber trotzdem profitieren die natürlich von einem Netzwerk, was sie haben oder was ihr Verband hat oder was ihr Trainer hat, dass sie da einfach trotzdem schnell zu Terminen kommen und dass auch diese Akutversorgung generell auch schneller abläuft. Ja. Aber das ist, glaube ich, definitiv einmal so ein großer Punkt, den Sportler und Sportlerinnen auf jeden Fall haben, ist, dass diese Akutversorgung einfach in der Regel optimal abläuft. Das heißt, Verletzung am Platz oder an der jeweiligen Sportstätte. Sofort ist jemand da, der die ersten Maßnahmen einleitet, dann geht es direkt ins Spital, da wird direkt ein MRT gemacht und es wird innerhalb von der nächsten Stunde oft sogar schon operiert, wenn man sich jetzt die ganzen Skifahrer anschaut, die da jetzt, also kennt man noch, glaube ich, dieses Bild, das weiß nicht, welches Jahr das war, Kitzbühel, Streif, wo das Windal und ich glaube, Romet Baumann oder so sich in derselben Abfahrt das Kreuzband gerissen haben und die lagen dann selber im selben Zimmer und am nächsten Tag war schon alles erledigt und die sind schon da gesessen und Tag 1 der Reha hat schon begonnen. Und beim Amateursportler oder Sportlerin ist das jetzt natürlich einmal okay. Oft ist dann vielleicht nicht gleich eine Akutversorgung so optimal da, weil es vielleicht bei dem Verein doch niemanden gibt, der in diese Richtung ausgebildet ist. Dann wartest du mal den nächsten Tag ab, wo du vielleicht zum Arzt deines Vertrauens gehst, holst du mal den ersten Check-up, dann MRT, brauchst auch oft eine, wenn du natürlich gute Netzwerke hast, ist das innerhalb von ein paar Tagen auch möglich. Für einen Otto-Normalverbraucher ist das jetzt vielleicht so auch mit einer Wartezeit von einem Monat verbunden. Und das sind natürlich einfach alles schon grundlegende Faktoren, warum das einfach dann noch länger dauert. Das heißt, der ist verletzt und einen Tag später startet dann grundsätzlich eigentlich schon wieder die Reha und beim Amateursportler, auch wenn das ambitioniert ist und der in einer dritten Liga spielt, ja, trotzdem sind die Prozesse dann oft nicht so schnell wie in Verbänden, wo vielleicht dann einfach auch viel Geld da ist und auch Sponsorenverträge. Und das ist definitiv, glaube ich, schon einmal so ein Vorteil, den der Sportler hat, diese rasche Akutversorgung und eventuell auch eine rasche Operation, die schnell da ist. Und damit es da einfach, diese Kette einfach richtig, richtig gut funktioniert. Und da ist wahrscheinlich auch der nächste Punkt dann auch entscheidend auch, und das sind wir wieder eigentlich eh bei dem, dass dann natürlich am Tag 1 dann sofort die ersten Maßnahmen gesetzt werden, mehrere Stunden dann einfach beim Physio, um gegen die Schwellung zu arbeiten, um gegen die Reaktivierung des Quadrizeps, der Scapula-Fixatoren arbeitet, dass die Beweglichkeit passt, das heißt, die Schritte sind gleich von Anfang an da, der muss sich da nicht um einen Termin kümmern, den wo er vielleicht einmal in der Woche hat oder zweimal in der Woche, ja, sondern der, das heißt, hier ist einfach der nächste Schritt einfach diese ganze Kette auch mit den ersten Tagen nach der OP sind hier einfach für mich so Vorteile, die einfach ein Profisportler mit sich bringt. Und das ist einfach schon einmal so ein Riesenunterschied eben zum Hobbysportlerin, die auch vielleicht super ambitioniert ist und jeden Tag da steht, aber trotzdem, wie gesagt, einfach diese erste Kette ist einfach schon optimal, was die Versorgung betrifft. Generell muss man sagen, dass diese ganzen, ich sage jetzt mal, Tortenstücke, dass die sozusagen bei den ganzen Sportlern natürlich dann noch besser inkludiert sind in dem ganzen Reha-Programm. Das heißt, alles, was dazugehört von Ernährung, Regeneration, Schlaf, vielleicht auch Unterstützung auf der psychologischen Seite, regelmäßige Medizinchecks, ja, alles, was sich der Hobbysportlerin sozusagen auch selber drum kümmern muss. Ja. Und das ist so ein bisschen der nächste große Punkt und wie gesagt, das möchte ich jetzt dann auch noch so ein bisschen näher besprechen, dass ein großer Punkt, der da einfach als Vorteil auch reinfällt, ist dieser Muscle Memory Effekt, also dieses Muskelgedächtnis, was da sozusagen über jahrelanges Training auftritt. Und das ist eigentlich so, wo ich jetzt gleich einmal näher drauf eingehen möchte. Grundsätzlich ist es so, das kann ja jedem einmal passieren, dass man eine ungewollte Trainingsunterbrechung hat, zum Beispiel weil Krankheit oder viel Stress in der Arbeit oder ein Leistungssportler auch irgendwelche kleinere Verletzungen hat und deshalb einfach nicht da ist. Ja, also wie gesagt, das betrifft ja jetzt sowohl den Profisportler, Sportlerin als jetzt auch den ambitionierten Hobbysportler, dass man davon sozusagen nicht gefeilt ist, dass man so etwas auch hat. Ja. Genau, und gerade nach Operationen ist es eben auch so, dass man durch längeres Immobilisation, dass man da einfach auch einen Verlust an der Muskelmasse sichtbar zu sehen ist und auch hat. Und das ist natürlich dann immer so die große Herausforderung, dass diese Muskulatur, sei es jetzt an der Schulter oder am Oberschenkel oder an der Wade, dass die einfach wieder zurückkommt. Ja. Und da hat es ja oft den Anschein, dass das sozusagen alles verloren ist und man quasi wieder von ganz unten anfangen muss. Und da ist eben dieser Muscle Memory Effekt und der ist eben, wenn man viel auch schon jetzt gerade auf den Kraftsport ist das bezogen, auch gerade wenn man da jetzt viel im Krafttraining gearbeitet hat, ja, dann sagt er sozusagen ja ein bisschen die aktuelle Wissenschaft dazu eigentlich, dass man eben mit diesem Muscle Memory Effekt die ganze Arbeit, die man in den Jahren, Monaten davor gemacht hat, ja, dass sich die da eben wirklich gut auszahlen kann. Das heißt, man hat da quasi vielleicht diese Muskelmasse und die Kraft verloren, aber es ist möglich, einfach diese auch wieder schneller herzustellen. Und das ist eben so ein Ding, wie eingangs erwähnt, viele ambitionierte Hobby-Amateursportlerinnen haben vielleicht davor nie wirklich intensiv mit Krafttraining gearbeitet oder haben da wirklich einmal diese Kraftpyramide durchgearbeitet. Und das macht halt ein Leistungssportler in der Regel. Und deshalb kennt er dann diese Abläufe auch besser, eben aufgrund dieses Muscle-Memory-Effekts. Das heißt, je länger man quasi ohne Training auskommt, nach einer OP, Verletzung, wie auch immer, desto länger dauert es ja normalerweise, bis die Gewinne wieder zurückkommen. Es ist ja dann wirklich diese harten Monate in der Reha, wo man wirklich da an dieser Muskelmasse feilt. Und wie gesagt, gerade zuvor wirklich gute Athleten und Athletinnen schaffen es eben leichter, wieder diese Muskelmasse und diese Kraft zurückgewinnen, als jetzt vielleicht Leute, die nicht regelmäßig in einem Krafttraining waren. Und das ist eben dieses Muskelgedächtnisphänomen, also dieses Muscle Memory. Hat vielleicht jeder schon einmal davon gehört. Man weiß nicht, ob das ganz stimmt oder nicht. Also das ist so ein bisschen die einen sagen, ja, ist da, die anderen nicht. Aber es verdichtet sich immer mehr aus wissenschaftlicher Seite auch, dass dem Ganzen schon so ist. Das ist einfach zurückzuführen auf wirklich langanhaltende Gedächtnistrainingseffekte. Histologisch sicher dem zentralen Nervensystem zuzuordnen, hat bestimmt auch mit Cortex-Arealen zu tun, die einfach für motorische Bewegungen, man kennt ja dieses Fahrradbeispiel, fast 10 Jahre nicht fahren und es geht trotzdem einfach, dass diese Bewegung da abgespeichert ist und dass die dann einfach auch wieder vorkommt. Und wenn das ja nur eine kurze Immobilisation war, ist das ja auch nicht so lange weg. Das heißt, grundsätzlich ist aber auch ein anderer Mechanismus, der jetzt nicht nur auf Cortex-Ebene oder auf spinaler Ebene in dem Bereich stattfindet, sondern dass eben auch auf den Muskelzellen was passiert. Also Muskelzellen sind ja, oder Muskelfasern sind jetzt so lange zylindrische Zellen, die hunderte bis tausende kleiner so Zellkerne enthalten. Ja. Also das ist, wenn man sich so eine Grafik vorstellt, ist das oft mit so kleinen blauen Punkten auf so Muskelbildern abgebildet. Und diese Muskelzellen, ja, also es sind sozusagen kleine Kontrollzentren, die das schnelle und ja, gleichzeitige und koordinierte Wachstum und Reparatur von Muskelgewebe eigentlich ermöglichen. Ja. Umso größer die Muskelfaser ist, umso mehr Kerne werden da auch benötigt davon, oder Zellkerne. Das heißt, so dieser Kontrollbereich wird sozusagen als diese ja, muskulozelluläre Domäne bezeichnet. Ja. Und diese Domänengröße ist unter anderem ist unter normalen Bedingungen relativ konstant. Und bei Veränderungen kann sich diese Muskelfasergröße zunehmen oder eben abnehmen. Also im Beispiel einer Immobilisation nimmt die dann ab. Und ein anhaltenden Muskelfaserwachstum, also was man ja auch immer gerne hat, ja, braucht eben ein Hinzufügen von diesen sozusagen Muskelkernen und diesen Muskelstammzellen, so Satellitenzellen. Das heißt, mehr von denen bedeutet effizienteres Wachstum und auch bessere Reparatursignale, die erforderlich sind, um die Bedürfnisse der wachsenden Zelle sozusagen angemessen zu erfüllen. Ja. Früher hat man jetzt so ein bisschen gedacht, dass diese Muskelzellen während so Atrophieperioden verloren gehen. Und das ist ein klassisches Modell war das. Und dass diese Zellen dann einfach bei einer Veränderung der Gesamtzellgröße abnimmt. Ja. Jetzt kommt man aber mehr drauf, dass diese Kerne sozusagen erhalten bleiben, selbst während solchen Phasen des Immobilisation, wo wenig Muskelaktivität doch stattfindet. Und da gibt es eben eine klare Haltung von dieser Wachstumsmaschinerie für zukünftige Wachstumsperioden. Also mit anderen Worten, das ist dieser Muscle-Memory-Effekt, also diese Zellen, die da sind, die gehen nicht verloren, sondern die sind da, die sind halt einfach nur sozusagen ein bisschen inaktiv, aber sobald die einen Stimulus wieder erfahren, dann gehen die wieder auch ihrer Arbeit nach sozusagen. Ja. Und eben basierend auf dieser neuen Forschung gibt es da jetzt eben diese Theorie der Regulierung der Muskeln, dass eben Atrophie und Muskelschwund kein degenerativer, regressiver Prozess sind, sondern eben diese zuvor hinzugefügten Kerne, also dieses Muskelkontrollzentrum, dauerhaft als eben vielleicht früher angenommen, diese Muskelfaser einfach ja, nicht verschwinden, sondern diese dauerhaft auch da bleiben und einfach nicht abtrainiert werden. Und das ist einfach dieser konzentrierte Wachstum und das Krafttraining. Diese Info bleibt einfach für längere Zeit erhalten und das ist ja im Grunde eine super Sache, die da dann hilft in der Reha, das Ganze einfach zu nutzen, was auch wieder ja wirklich dafür spricht, dass man einfach auch nicht nur, bin ich wieder beim lieben Theraband, jetzt vielleicht nicht nur mit Therabändern arbeiten sollte oder mit Bodyweight, sondern einfach auch mit wirklich Gewichten auch arbeiten, weil das einfach ja, logisch sinnvoll ist, dass man da einfach auch, wenn man hat jeder mal vielleicht inaktivere Phasen, wenn es im Privaten oder im Job einfach stressig ist und man kommt nicht dafür zu tun, dass man dann aber trotzdem wieder schnell auf ein Niveau kommt, wo man einfach gut davon auch zehrt davon sozusagen. Also wie gesagt, eine definitiv sinnvolle Investition in das Ganze. Ja. Also wie gesagt, mehr Zellkerne zu erzeugen, um diese später nicht zu verlieren, weil die bleiben sozusagen da. Und dieses neue Modell ist quasi so dieses Muskelgedächtnis, dass das eben auf zellulärer Ebene auch stattfindet. Also nicht nur im Kortex, wo diese intramuskuläre Koordinationen, diese ganzen Tiefensensibilität und so weiter und so fort, dass die da ist, sondern eben auch im Muskel selber bleiben diese Zellkerne da, wenn man sie auch wirklich davor gut auftrainiert hat sozusagen und einfach der Körper kennt das. Und das ist eigentlich so Stand der Dinge, die für den Sportler oder Sportlerin, die einfach viel damit arbeitet, also wenn man jetzt sagt, was bedeutet das jetzt für den Sportler, Sportlerin ist eben, dass diese jahrelange harte Arbeit in der Kraftkammer nicht verloren geht und auch dir dann Nutzen bringt, wenn du vielleicht gerade viele Immobilisationsphasen hattest nach einer OP und deshalb schaut es dann eben so auf, dass diese Sportler und Sportlerinnen dann einfach oft nach 2 Monaten schon wieder denselben Muskelumfang haben wie vor der OP und dann denkt man sich natürlich, boah, sieht man das in den sozialen Netzwerken, der ist 2 Monate, ich bin auch 2 Monate, bei mir schaut der Muskel noch so aus, bei dem schaut so aus. Wie gesagt, ein Effekt definitiv dieser Muscle Memory Effekt plus natürlich all diese anderen Vorteile, die ich vorher eben schon gemacht habe, eben da auch Ernährung, es ist einfach Fakt im Leistungssport, dort, wo es wirklich professionell zugeht, nennen wir es mal so, ist eine optimale Versorgung durch einen Ernährungsberater, Ernährungsberaterin einfach auch gegeben. Ich denke jetzt, dass gerade jetzt bei so, wenn wir jetzt im Profisport in Österreich sind, bei Red Bull, das definitiv ein Punkt ist, der da sicher optimal versorgt ist, dass die Spieler auch da wirklich auf der Ernährungsebene unterstützt werden oder generell halt bei Verbänden, wo das Thema einfach auch schon angekommen ist. Und definitiv auch auf international ist das bestimmt auch ein Punkt, wo einfach das auch perfekt zusammenpasst, wenn man dann sieht, dass Spieler, die von einem niedrigen Verein vielleicht zu einem Champions League-Verein wechseln und dann innerhalb von einem halben Jahr ist der auf einmal ein anderer Körper sozusagen. Also da ist sicher einfach diese ganze Rundum-Betreuung ein Thema, was da einfach mitspielt. Und das ist eben im Profisport, einfach Leistungssport sicher auch gegeben, was die Ernährung betrifft. Thema Regeneration ist da natürlich auch was. Der Hobbysportler ist oft schon, hat vielleicht seinen Job, macht nebenbei sein Reha-Programm, hat dann noch Familie zu meistern oder andere Verpflichtungen. Und dann kommt man oft gar nicht dazu, diese Regenerationseinheiten dann auch wirklich so einzubauen und zu nutzen, wie sie eigentlich auch in einer Reha gehören. Ja, also in der Reha heißt es ja nicht nur trainieren, 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 sondern es ist ja wie eine Trainingsphase, auch Regeneration ist da wichtig. Ja, und das ist definitiv so ein Punkt, den in jeder Reha-Planung nicht fehlen sollte, gerade bei ambitionierten Hobbysportlern und Sportlerinnen, die ihren Plan verfolgen, dass man da einfach auch Regenerationseinheiten einplant oder eine Regenerationswoche, wo vielleicht die Intensität nicht zu hoch ist, ja, und andere Dinge vielleicht im Vordergrund stehen. Beim Profi oder beim Leistungssportler ist das klar, der hat da vielleicht am Vormittag seine Physioeinheit und am Nachmittag ist er dann noch bei seinem Masseur des Vertrauens oder hat dann noch andere Regenerationsmaßnahmen, die er nutzt. Und so kommt er dann halt auf sein Pensum von 8 Stunden am Tag mit Physio, Massage, Regeneration, Ernährung und eben auch psychologische Betreuung nach Verletzungen auch oft. Also ist auch immer so ein Thema, dass man sich hier dann auch Experten zu Rate holt, die einem sozusagen sagen, hey, dass man diese Durststrecke, die man da hat oder diesen krassen Rückschlag für viele, wenn das passiert vor einem großen Event oder so, ist das natürlich einfach auch ein Knackpunkt in der Karriere und das sind natürlich Dinge, da kiefelt auch der Hobbysportler oder die Sportlerin dran und die hat da vielleicht in dem Bereich dann keine Betreuung und deshalb ist es da auch ganz wichtig, meiner Meinung nach, dass wir als Sportphysios einfach da in der Sache auch ein bisschen etwas in unserem Werkzeugkoffer haben, wo wir da auch, natürlich ist das nicht unser Ding, wir dürfen da jetzt nicht in irgendeine andere Sparten abdriften, aber trotzdem so ein bisschen, was so Kommunikation betrifft, kann man sich da auch therapeutisch auf jeden Fall fortbilden und da macht es da auch einen Sinn, dass man da einfach die Sportler oder Sportlerinnen, Hobbysportlerin da einfach auch abholt auf dieser Ebene. Das ist definitiv auch eine Wichtigkeit, was da trifft und im Leistungssport ist das halt auch ein Vorteil, den da viele einfach auch haben oder nützen können und das bringt dir natürlich dann auch was, wenn so das ganze Körpersystem diese Verletzung auch bearbeitet und jetzt nicht nur der Bewegungsapparat, sondern dass da eben auch auf das Ganze auf der psychischen Ebene auch gearbeitet wird. Grundsätzlich kommen da natürlich auch so regelmäßige Medical Checks dazu, sei es jetzt bei Internist, Kardiologe, dass man einfach auf kleinste Probleme sofort reagieren kann, auch was Blutbild betrifft, dass da einfach ein Defizit irgendwo vorliegt. Und da geht es einfach darum, der Hobby-Sportler und die Sportlerin muss sich um das alles selber kümmern, viele Wege, man hat vielleicht eh wenig Zeit und da bleibt das auf der Strecke und dann hat man da vielleicht einen Mangel in irgendwas und dann heilt das einfach alles nicht so ein, wie sollte das Ganze. Also das sind so für mich so die Vorteile, warum es einfach für einen Profisportler oder Sportlerin einfach oft wirkt, dass die schneller wieder da sind. Das hat natürlich viele positive Effekte, dass die einfach früher wieder eben so auf 100% ihres vom Bewegungsapparat auf 100% sind, dass sie von der biologischen Seite jetzt, was so diese OP-Methoden und so weiter betrifft, also ich spreche das explizit die Wundheilung an, das ist, glaube ich, das weiß ich, dass das halt nicht gegeben ist. Es gibt da wirklich ein paar gute Beispiele eben, also der Klassiker ist da einfach für mich so diese Ligamentisierung beim Kreuzband, das ist wirklich etwas Individuelles und das ist egal, ob der Sportler jetzt oder die Sportlerin jetzt eine rundum Tagesbetreuung hat und die beste Akutversorgung und die besten Ärzte und das beste Medical Team um sich herum und die besten Gerätschaften, die es gibt. Aber die Biologie kannst du mit all diesen Dingen nicht schlagen. Also die Medizin entwickelt sich zwar wirklich rasant weiter und wirklich viele Dinge sind top und Sachen, die vor 10 Jahren so waren, sind schon ganz anders schon wieder aus. Aber die Wundheilung zu beschleunigen, und da eben was diese Ligamentisierung zum Beispiel von diesem Kreuzband betrifft, da gibt's für mich, ich kenne da jetzt noch kein Mittel darauf. Ja, das ist aber jetzt so, wenn man jetzt eben die Rehabilitation auch am Kreuzband hernimmt, ist einfach die Ligamentisierung so das Ding, auf was es ankommt. Und die ist, wie gesagt, von Mensch zu Mensch wirklich individuell. Also man geht davon aus, dass die sozusagen nach etwa 9 Monaten so weit fortgeschritten ist, dass das Band allmählich eine starke Reißfestigkeit hat, sodass man quasi wieder zurück in den Sport kann. Der Prozess selbst ist aber aktueller Lage erst nach 1 bis 1,5 Jahren wirklich abgeschlossen. Das heißt, man kann jetzt wirklich Muskelmasse in der Beinmuskulatur innerhalb von 3 bis 4 Monaten so stark aufbauen, dass da kein Unterschied mehr zwischen operierten und nicht operierten Bein da ist oder operierter Schulter oder nicht operierter Schulter. Ja. Aber man kann jetzt die Stabilität des Kreuzband oder dieser Ligamentisierung, die kannst du per se nicht so individuell trainieren, weil, wie gesagt, jeder Mensch ist unterschiedlich, da spielen so viele Faktoren eine Rolle, Hormon und so weiter, wie sich der Umbau stattfindet. Und diese lange Dauer dieses biologischen Umbaus, von dem der Sportler, Patient einfach, da bekommt er auch nichts mit. Ja? Das bestimmt der Körper sozusagen selbst. Und da kann auch kein Return to Sport dieses Ding absagen, hey, dein neues Band oder dein bandartiges Gewebe ist voll ligamentisiert und that's it. Ja. Und das ist halt so das Ding und das ist halt so ein Risiko, was man halt hat, wenn man einfach früher wieder reingeht. Und das hat der Sportler oder die Sportlerin auch wenn die nach 6 Monaten wieder voll einsteigt in ihren Sport, weil einfach diese muskulären und diese ganzen Stabilitätskomponenten da sind, aber wenn das Band nicht so weit ist und nicht so umgebaut worden ist, wie es braucht, um wirklich seine hundertprozentige Stabilität zu haben, ja, dann wird es auch bei denen wieder reißen und das sind dann diese typischen Beispiele, die man dann sieht. Skifahrer kommt nach 6 Monaten wieder zurück und auf einmal geht es zack, erste Abfahrt und ist wieder gerissen. Ja. Und das ist einfach eben, wie gesagt, diese Ligamentisierung. Kurz zur Ergänzung für die, also grundsätzlich zu Beginn ist das neue Kreuzband ist eben eine Sehne, die ist sehr reißfest und stark und etwa so nach 2 Monaten verliert das eingesetzte neue Kreuzband quasi stark an Reißfestigkeit. Da tritt diese Phase dieser Vulnerabilität ein, weil eine Sehne quasi andere Informationen bzw. Aufgaben weitergibt, wandelt eben der Körper die Sehne in ein bandartiges Gewebe um Und da nimmt die Festigkeit dann im Zuge der Umwandlung immer mehr zu und erreicht dann eben nach etwa, wie gesagt, 1 bis 1,5 Jahren ihre maximale Reißfestigkeit des Transplants sozusagen. Und das ist aber so das Ding, das siehst du von außen, vielleicht am MR kann man das so ein bisschen einschätzen, wie die Farbe des Bandes ist, des neuen Kreuzbandes. Aber grundsätzlich müsstest du da rein theoretisch eine Biopsie davon machen, wie der Umbau stattgefunden hat auf histologischer Ebene und physiologischer Ebene, was da ist. Und das ist halt eben schwer. Und dieses, da kannst du alles, deine beste Reha haben und wie oben erwähnt, alles tipptopp sein, aber das kannst du einfach nicht beeinflussen. Und das ist eben dieses Risiko, was Sportler und Sportlerinnen dann auf jeden Fall auch eingehen. Also eben, wenn wir bei den Nachteilen sind, ist eben diese Risikobereitschaft und eben auch oft dieser Zeitdruck da, den Sportler und Sportlerinnen dann eben auch oft haben. Beispiel Khedira ist so ein Klassiker, der ist dann einfach vor der Fußball-Weltmeisterschaft dann sehr schnell wieder da war und dann aber unterm Strich nachdem er auch wieder Probleme hatte mit dem Knie und dann noch längere Monate auch wieder ausfiel. Oder eine Patientin von mir, die dann vor den Olympischen Spielen sich für eine Schulter-OP entschieden hat. Und da war natürlich auch dieser Zeitdruck einerseits da wieder, nach 6 Monaten, nach so einer Rekonstruktion des Labrums hier einfach, also so eine Bankart-Läsion, dass man hier einfach auch schneller wieder voranarbeitet mit gewissen Risiken natürlich auch. Man weiß, dass bei Schulter, wenn man da vielleicht in der Reha zu schnell wieder Gas gibt, sagen wir es mal so, dann kann oft ja so diese sekundäre Kapsulitis da entstehen, also so eine Frozen Shoulder, die oft einmal nach Operationen eintreten kann. Und dieses Risiko hast du natürlich auch, ich meine, das hast du als Hobbysportler oder Sportlerin natürlich auch, aber da braucht man vielleicht am Anfang nicht macht man dann nicht zu viel, sondern haltet sich da wirklich dran und Sportler und Sportlerinnen, also gerade Profis sind da vielleicht dann, die haben die Zeit, sich da wirklich jeden Tag was zu machen und dann hat man Fortschritte und da macht man vielleicht schon ein bisschen zu viel. Und das sind definitiv auch, also diese Risikobereitschaft, das auch einzugehen, wieder früher da zu sein und eben dieser Zeitdruck. Wenn wir beim Druck sind, ist natürlich auch bei Profisportlerinnen Nachteile definitiv so dieser hohe Druck durch Verträge, Manager, Sponsoren und eben Vereine, Verbände generell. Also viele Sportlerinnen kehren da einfach oft sehr früh zurück, weil ein Druck seitens der Verbände, Trainer, Sponsoren, gerade in solchen, wo man jetzt aus dem Vollen schöpfen kann, wo einfach 100.000 jetzt nicht, aber wo schon der nächste Sportler, Sportlerin, die nächste Skifahrerin, der nächste Fußballer, nächste Handballer, wie auch immer dasteht. Und da kann man einfach sagen, okay, entweder du bist jetzt bald wieder fit oder wir nehmen den nächsten. Ja. Und das ist für viele Sportler dann oft das Super-GAU, wenn sie nach einer Verletzung ohne Vertrag oder Sponsor dastehen. Das bedroht ja dann auch eben gerade bei jungen Sportlern, die vielleicht jetzt noch keine großen Erfolge und Preisgelder haben und Sponsorenverträge, ist das ja auch kann ja auch die Existenz gefährden, ja, und kann dann vielleicht sogar zum Abbruch führen, weil der Sport dann einfach nicht mehr ausgeübt werden kann, wenn man sich das Reisen und das Material etc. alles nicht leisten kann. Also das ist eben dieser Nachteil im Profisport, dass man da diesen Druck hat und den hat man ja im Hobbysport nicht. Ja. Also ich denke mir immer so, da, wenn man, weil ich meine, wir kennen das ja, ich meine, jeder, der vielleicht arbeitet, geht dann auch einmal mit einer Verkühlung und mit Kopfweh doch noch arbeiten, weil er sich einfach denkt, ja, ich kann ja jetzt nicht wieder fehlen und so weiter und so fort. Jetzt habe ich gerade Urlaub gehabt, ja, gerade bei, wie gesagt, ambitionierten Hobbysportler und Sportlerinnen. Und man schleppt sich ja dann auch in die Arbeit oft einmal und da geht man ja natürlich auch ein Risiko ein. Ja, und genau dieses Risiko gehen ja auch die Leistungssportler dann ein, dass sie einfach zu früher wieder zurückkommen. Und dann passiert eben was, wenn der Hobbysportler oder Sportlerin dann einfach mit einer Grippe wieder zu früh in die Arbeit oder vielleicht sich mit Grippesymptomen in die Arbeit schleppt, dann wird das vielleicht auch nach hinten losgehen, das Ganze. Aber jeder kennt das, jeder hat vielleicht einen Druck auch in der Arbeit und bei einem Profisportler ist das auch dieser, dieser Druck, den der halt hat. Und deshalb finde ich, kann man das auch verstehen, warum dann viele sich dazu entschließen, doch früher zurückzugehen, obwohl jetzt jeder medizinische Experte, Physio quasi dagegen spricht, aber die Sportler und Sportlerinnen sagt, ja, okay, ich muss das machen aus den und den genannten Gründen sozusagen. Ja. Was ist jetzt noch, also wenn man oft hört man ja auch oft so bessere Übungen für Leistungssportler, ja. Ich denke, dass die eher unterhaltender sind, weil wenn man sich jetzt denkt, wenn man einen Sportler oder eine Sportlerin über mehrere Monate in ihrer Reha betreut, sei es jetzt in der Schulter oder wie, dann muss man sich einfach was einfallen lassen, da muss man kreativ bleiben, wenn man den oder die jeden Tag sieht und mit dir zusammenarbeitet, dann kannst du nicht jeden Tag nur Kniebeugen machen oder jeden Tag nur Außenrotationsübungen, sondern da musst du halt einfach was einfallen lassen, die einfach in einem sicheren Setting sind und deshalb sieht man dann eben oft so Übungen, wo man sich denkt, boah, das ist schon arg, kann ich nicht, ja, und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, unterm Strich würdest mit klassischen Kraftübungen auch an dein Ziel kommen, so wie es vielleicht der Hobbysportler, Hobbysportlerin auch bekommt. Ja. Also ich glaube, dass diese Übungen, die man dann oft in sozialen Netzwerken sieht von Profisportler und Profisportlerinnen, dass die dann auch einfach ein höheres Niveau haben, was das Training betrifft, eh klar. Und da kann man natürlich auch Kreativität beweisen als Therapeut und die einfach fordern und sie bei Laune zu halten und nicht jeden Tag dasselbe Programm oder jede Woche dasselbe Programm runterspult. Und ich glaube, das ist auch der Unterschied. Also es gibt jetzt keine besseren Übungen für Leistungssportlerinnen. Man kann die vielleicht nur etwas intensiver gestalten mit zusätzlichen Dingen, sodass das aber jetzt nicht gefährdet wird, das jeweilige verletzte Gewebe. Also das definitiv auch. Also ich glaube, jeder Hobbysportler könnte dieselben Übungen machen wie jetzt der Axel Lünz-Windal oder irgendwelche anderen Top-Sportler. Es geht einfach hier um ich sage jetzt mal, Beschäftigung, Kreativität, weil man sich jeden Tag sieht. Aber grundsätzlich gibt es jetzt keine besseren Übungen für irgendwelche, also für Leistungssportlerinnen. Fazit. Wenn du Hobbysportler oder Hobbysportlerin bist, ambitioniert, auch in einer höheren Liga spielst, lass dir Zeit, wenn du nicht nur vom Sport lebst. Das ist so meine Message einfach. Und das ist auch, was ich jetzt so meinen Kollegen und Kolleginnen oder was ich für mich, man muss sich da einfach auch in die Pflicht nehmen und muss dieses Risiko eingehen, oder Risiko ist es nicht, es ist einfach eine Ehrlichkeit, ja, dass du ehrlich zu deinem Sportler oder Sportlerin oder Patientin in der Praxis bist, wenn du jetzt vielleicht einen ambitionierten Hobbysportler oder Sportlerin hast, ja, dass der dann kommt, ja, na, in 6 Monaten kann ich eh wieder spielen, dass du ihm sozusagen ein bisschen leider den Wind aus den Segeln nehmen musst und ihm sagst, hey, na, so ist es nicht, weil aus den und den Gründen, ja, und da hilft diese Folge vielleicht dazu, das auch zu erklären. Ich weiß, man gerade am Anfang, wenn man steht, dann sucht man vielleicht, dass man genug Patienten hat oder versucht sich da einfach ein Klientel aufzubauen und dann, weiß ich nicht, traut man sich vielleicht oft nicht, die Wahrheit gleich zu sagen und sagen, hey, das kannst du abschminken, ja, sondern man will den Patienten nicht verärgern. Und ich glaube, da ist einfach wirklich wichtig, Kommunikation, wie bringst du das rüber, dass du da nicht gleich diesen Wind eben aus den Segeln nimmst, also nicht direkt, sondern dass du es halt so ein bisschen durch indirekt machst, das Ganze. Und ich glaube, da haben wir aber die Pflicht, auch was der aktuelle Stand der Wissenschaft betrifft, dass man hier einfach wirklich sagt, hey, es ist einfach so, wenn du das und das zu früh machst, dann wird das Risiko hoch sein, dass du dir wieder was passiert und dann hast 2 Jahre nicht Fußball gespielt oder 2 Jahre nicht Handball gespielt oder warst länger nicht Tennis spielen, wie auch immer. Ja. Und ich glaube, das ist einfach so ein wichtiger Punkt, dass wir uns da wirklich diesen Unterschied, wenn du einen Leistungssportler hast, natürlich musst du dann anders agieren mit ihm, aber wenn du jetzt so einen ambitionierten Amateur-Hobbysportler hast, ja, oder Sportlerin, dann find da für dich den Weg, um in diese, nimm dir da die Zeit, das zu erklären, nimm dir die Zeit, diese Hintergründe davon zu erklären. Da bieten sich wirklich oft die erste Stunde auch wirklich gut dafür an, dass man dieses Management betreibt, was kommt in der Reha auf dich zu, was sind so die Gründe, warum und weshalb dauert das so lange und dies und das. Ja. Und ich glaube, da kann man wirklich einfach schon von Anfang an eine gute Basis legen, dass der oder die Sportlerin das dann auch versteht, warum es einfach nicht 5 oder 6 Monate dauert, wie beim Profisportler, sondern dass es da eben doch seine 9 Monate dauert. Und da ist es mir wichtig, dass man da einfach schaut, dass man das einfach auch versucht, auch wenn man jung ist und vielleicht jetzt noch nicht so viel Erfahrung, Selbstvertrauen, wie auch immer hat, dass man das trotzdem nie aus Augen lässt und dass man hier trotzdem einfach ehrlich ist und dem Patienten oder der Patientin versucht, seine Hobby-Sportkarriere oder vielleicht auch ist das gerade am Sprung zum Profi, ja, dass man trotzdem einfach sagt, hey, nimm dir die Zeit noch lieber jetzt, als dass du dann vielleicht länger nicht das machen kannst, was du willst oder dass du vielleicht gar nicht dorthin kommst. Unterm Strich gibt es auch immer eine Karriere danach und an das muss man auch denken. Und genau, also das ist, wie gesagt, so meine Idee dazu oder meine Gründe oder auch wissenschaftliche Gründe, warum es vielleicht beim Sportler oder bei einer Sportlerin, die einfach im Leistungssport tätig sind, einfach schneller wieder geht, dass sie äußerlich fit erscheinen, aber wie gesagt, innerlich oder auf histologischer Ebene, jetzt wenn man das Kreuzband oder Labrum oder Meniskusnaht hernimmt, ja, dass das auch da bei denen ihre Zeit braucht und die halt vielleicht das bessere Setting haben, die das komplette Paket sozusagen haben, aber selbst diese Histologie, diese Physiologie, die kannst du bestmöglich auch unterstützen, aber zu 100% weiß man es auch beim Leistungssportler nicht, wann jetzt gewisse Umbauprozesse stattgefunden haben. Und denen ist dieses Risiko dann aber, oder die gehen das Risiko dann ein. Und ich finde, als Hobbysportler oder Sportlerin sollte man dieses Risiko so gering wie möglich halten. Ein Risiko ist immer da im Sport. Aber das wäre so meine Idee dazu, meine Überlegungen zu dem Thema, ob Sportler, also Profisportler oder Sportlerinnen schneller heilen. Ich hoffe, du hattest was mitnehmen können aus der Folge. Wenn es wieder Fragen gibt, dann einfach nur her damit. Und ja, ich verabschiede mich und freue mich auf die nächste Woche. Ciao, ciao.
Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co. Bei Fragen, Anregungen zur heutigen Folge oder einer der vorangegangenen könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an info@sportphysio-fortbildung.at. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal, euer Chris.